Es kann ja eigentlich nicht sein, dass, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren, dass Leute, die das nicht, die damit nicht ihr Leben finanzieren, mit dem Sport selbst jetzt nicht ihr Leben finanzieren und sich da nicht zwingendermaßen durch Jahre hinweg durchgekämpft haben, um irgendwo oben an der Spitze zu sein, dass die Leute am Ende mehr verdienen als jetzt, ja, als die wirklichen Profis, ja, die Zeiten laufen, die vorne mit dabei sind, die am Ende Vorbilder sind und vielleicht auch den Sport, wie du gerade gesagt hast, in ihrer lokalen Bubble oder in ihrem Verein nach vorne bringen.
Weil wir können ja gar nicht irgendwie Budgets shiften und sagen, wir nehmen es jetzt vom Fußball weg, stecken sie in Laufen rein, weil wir da das Wachstumspotenzial für die Marke sehen oder auch andersrum.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, euer Ausdauer-Sport-Podcast, Ausdauer-Podcast zusammen mit Torben Müller. Hi Torben und mir.
Hi Marvin Neumann. Immer mit Vor- und Nachnamen, ganz wichtig.
Immer mit Vor- und Nachnamen.
Genau, ja. Marvin, alles gut bei dir?
Alles super. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren im Moment. Berlin ist vor Augen, der Marathon ist vor Augen, Schwimmen hat wieder geklappt. Eigentlich ist alles gut und wahrscheinlich nächste Woche verletze ich mich wieder. Stütze wieder meine Kastanien. Wann beginnt die Kastanienzeit? Dauert noch ein bisschen, ne?
August, das dauert noch ein
Ende
bisschen.
August, das dauert September. Noch ein
bisschen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich habe ich hab ein Bild von dir auf Instagram gesehen mit den Laufsocken von On, von denen du mir schon ein paar Mal erzählt hast, und mit dem Saucony Triumph, den hattest du an.
Ja, stimmt. Ach so, gestern. Ja, genau. Ja,
genau.
Ein normaler Grundlagenlauf. Ja, ist übrigens eine super Kombination farblich. Also bei der Ons haben so Pastellfarben und dieser Saucony hat exakt diese gleiche Farbe, dieses hellblau, pastellige Blau. Kombination war mega. Und der Schuh ist auch gut.
Ich habe das Bild, glaube ich, erst heute Morgen, als ich aufgestanden bin, gesehen. Und du hast gestern aber in deiner Story gehabt, genau. Und heute Morgen habe ich es gesehen, da habe ich gedacht, hey, das passt sehr gut heute zu unserem heutigen Thema. Als hättest du es gewusst und abgestimmt.
Als hätte ich es gewusst, übrigens mal an der Stelle. Man könnte jetzt meinen, wir wären jetzt hier in dieser Folge von Saucony gesponsert. Ihr seht ja schon im Titel, dass wir heute mit einem Vertreter sprechen von Saucony, dem Laufschuhhersteller. Dem ist aber nicht so. Wir wollen euch Insights geben, vor allem in diese Marketingwelt von Saucony und wie beispielsweise auch umgegangen wird mit Profis, die gesponsert werden, Influencerinnen und Influencern, die gesponsert werden und so weiter und so fort. Dass ich jetzt tatsächlich gestern zufälligerweise auch noch einen Saucony getragen habe, sei mal dahingestellt. Tatsächlich mein absoluter Lieblingsgrundlagenlaufschuh ist immer noch der On Cloud Monster. Also das nur an der Stelle. Also jetzt wisst ihr, dass wir von Saucony nicht gesponsert sind. sonst würde ich das jetzt wahrscheinlich an der Stelle so nicht sagen. Nee, aber ja, ich bin sehr gespannt. Wir sprechen mit Flo. Du kennst ihn ja schon ein bisschen länger, weil du ja, wie du öfter schon erwähnt hast, auch mal bei Saucony gearbeitet hast. Mit ihm sprechen wir auf jeden Fall.
Genau, ich kenne Flo schon ein bisschen länger. Ich habe, kann ich an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen, bevor dann vielleicht irgendwie doch der eine oder andere es nicht mitbekommen hat und Fragen auftauchen, woher kenne ich Flo überhaupt? Also ich habe ja neben meinem Studium in Karlsruhe direkt angefangen, direkt im ersten Semester wurde ich von jemand anderem von Saucony, der eine andere Stelle intern übernommen hat, angesprochen, ob ich nicht Lust hätte auf einen Studentenjob, weil ich bin vorher schon Saucony Schuhe gelaufen und im Sportstudium haben wir uns kennengelernt und er hat gesehen, ich habe Saucony Schuhe an und dann hat er mich angesprochen, hier hast du nicht Lust für den Laufschuhhersteller zu arbeiten, wenn du von denen schon überzeugt bist. Ich bin bis dato auch schon sehr überzeugt gewesen und bin eigentlich fast nur Saucony Schuhe gelaufen, weil ich mochte einfach diese Leichtigkeit und Flexibilität und die haben einfach gut auch an meinen Fuß gepasst. Das ist ja immer höchst individuell, wo wir ja auch schon in unserem Laufschuh-Guide drüber gesprochen haben. Aber darüber kam ich zu der Marke, habe dann als auf selbstständiger Basis neben dem Studium Verkaufsunterstützung und Mitarbeiterschulung so ein bisschen für Saucony übernommen und genau, sowohl dann im Verkauf auf der Fläche in vielen verschiedenen Laufläden, Laufevents, Marathonmessen und so weiter und so fort gestanden und Laufschuh verkauft, aber eben auch über die neuesten Technologien des Herstellers so ein bisschen geschult, den Mitarbeitern gezeigt, was es da so Neues gibt. Und das Ganze habe ich gemacht 6-7 Jahre, also komplettes Studium lang war das einer meiner Nebenjobs, habe ich auch immer sehr gern gemacht, weil ja, ich auch immer viel Spaß mit der Marke hatte. Es waren immer coole Events, wenn wir da irgendwo bei Mainz Marathon, beim Köln Marathon oder so auf der Messe gestanden haben, mit den Leuten dann abends noch essen waren, eine gute Zeit hatten. Es war immer eine richtig coole Zeit, ein richtig cooler Studentenjob und auch eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Und darüber habe ich natürlich alle möglichen Leute bei Saucony in den 7 Jahren, ist ja eine lange Zeit, kennengelernt. Bin auch immer noch sehr gut mit der Marke verbandelt. Und so kam ich auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir mal jemanden so aus dem Laufschuhbereich einladen und vielleicht auch mal aus dem Marketing und so ein bisschen über das Thema unter anderem Sponsoring sprechen. Und da bin ich dann natürlich auf den lieben Flo gekommen, mit dem, ja, den ich auch jetzt schon einige Jahre kenne. Und deshalb haben wir ihn eingeladen.
Richtig. Und lasst uns nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir gehen in einen Mini-Break und dann hören wir uns gleich schon wieder zusammen mit Flo.
So, Marvin, und jetzt haben wir heute einen ganz speziellen Gast, einen guten alten Bekannten von mir, nämlich den Flo Sievers. Das ist der Marketing Europe Director. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt, aber ich denke, so ist seine offizielle Bezeichnung. Hallo, Flo.
Servus, grüßt euch.
Habe ich das richtig gesagt? Ist das deine offizielle Berufsbezeichnung?
Man kann sich da im Detail verlieren. Es wäre EMEA, nicht nur Europa.
Oh, okay.
War völlig richtig. Marketing Director, EMEA für Saucony Tech. Muss man da auseinanderhalten. Wir haben ja bei Saucony zwei verschiedene Abteilungen. Einmal die Sneaker, Lifestyle und performanceorientierte Laufschuhe. Und ich bin verantwortlich für Tech. Das heißt für alles, was rund ums Laufen ist bei Saucony.
Wir wollen heute so ein bisschen mit dir über, erstmal gleich ein bisschen über dich und deine Person sprechen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben. Und wollen dann später mal ein bisschen über die Marke Saucony sprechen und vor allem auch über das Thema ja, Marketing, beziehungsweise vor allem das Thema Sponsoring, wie Athletensponsoring so aussieht und wie vielleicht auch Eventsponsoring aussieht, was eine Marke da so für Rollen einnimmt. Aber vorher wollen wir so ein bisschen über dich sprechen. Marvin, möchtest du dem Flo ein paar Grundfragen wie immer zum Start stellen?
Das ist ja meine Aufgabe, meine Traditionsaufgabe hier. Du Flo, du bist ja sicherlich sportlich auch aktiv gewesen oder machst es immer noch. Deswegen haben wir auch für dich, genau wie für jeden anderen, der bei uns im Podcast Gast ist, 4 Einstiegsfragen vorbereitet. Was ist eigentlich so deine sportliche Inspirationsquelle gewesen? Vielleicht auch, die dann hingeführt hat zu deiner Berufung jetzt selbst?
Boah, das ist eine gute Frage. Die führt ja richtig weit her.
Ja.
Also 30 Jahre zurück. Angefangen habe ich tatsächlich überhaupt nicht im Ausdauerbereich, im Ausdauersport, sondern ich war immer Wasserballer.
Spannend.
Ja, war echt eine spannende Geschichte. Mein Vater hat die Zeitung durchgeguckt, oben im Dorf in Schleswig-Holstein, und hat gesehen, oder der Verein gründet einen neuen Wasserballverein, Wasserballclub, Wasserballsparte, wie auch immer man das nennt. Hat gesagt, komm, Flo und dein Bruder, ihr geht da mal hin. Und wir sind da kleben geblieben und haben, lass mich lügen, 12 Jahre Wasserball gespielt. Von F-Jugend bis hin zur zweiten Bundesliga am Ende, als wir 16, 17 waren. Aber meine Eltern sind währenddessen Marathon gelaufen. Meine Mutter hat 10, 15 Marathons in den Beinen. Wir haben halt immer angefeuert. Hamburg-Marathon war so einmal im Jahr unser Ding. Und einmal im Jahr, als ich schon 6 war, 7, haben die uns mitgenommen. Dorflauf, 5,6 Kilometer im schönen Heide in Schleswig-Holstein. Und da haben sie uns über die Strecke gejagt. Anfangs echt hart. Irgendwann haben wir es lieben gelernt, würde ich sagen.
Was war auch deine größte Herausforderung? Sportlich gesehen, also du darfst dich gerne entscheiden, sportlich gesehen, vielleicht aber auch im Beruf.
Oh, das ist eine gute Frage. Sportlich gesehen, beides eigentlich gleich, ehrlich gesagt. Immer die Leidenschaft am Laufen zu halten. Ich finde, das ist das Wichtigste beim Sport und Beruf. Ihr kennt es ja auch, wenn man nicht mit Leidenschaft im Sport dabei ist, dann sagst du vielleicht nach 3, 4 Monaten, und das haben alle, die am 1. Januar sich Ziele setzen, sagst du, boah, jetzt, ich komme irgendwie nicht mehr mit, ich gehe dann doch eher mein Bier trinken, feiern und laufe morgen nicht. Beim Beruf hast du das Gleiche, wenn du da mit der Leidenschaft nicht dabei bist, deshalb liebe ich es in der Branche zu sein, weil es einfach eine Leidenschaft ist, und dann ist das weniger ein Beruf. Und ich glaube, wenn du dir die Leidenschaft beibehältst, dann hast du im Leben schon viel gewonnen. Ich glaube, es war, ist immer noch bei mir ein Glück, nicht jeden Tag die Herausforderung, die Leidenschaft beizubehalten, weil es einfach drin ist. Ich glaube, wenn du da gut dabei bist, hast du einen riesen Vorteil beim Sport, aber auch im Beruf.
Und nächste Frage, was ist dein größtes Erfolgserlebnis? Gab es irgendwas oder gibt es was, worauf du persönlich bei dir selbst sportlich richtig stolz bist? Vielleicht warst du sogar dann der erste Marathon. Oder auch, dass du so erfolgreich im Wasserball unterwegs warst. Oder und was ist es auch im Beruf jetzt?
Ich bin bis zur Mitteldistanz gekommen. Tatsächlich war ich in Rot angemeldet, 2000. Oh, wann war das? 18 oder so, habe ich dann aber kurz vorher verletzt und bin nie wieder in die Spur gekommen zum Laufen. Deshalb steht noch auf meiner Bucketlist. Irgendwann, weiß nicht, wenn ich, vielleicht mache ich AK60 oder sowas, bin ich dann.
Meinst du, der Körper wird bis dahin sich wieder regenerieren von allen Verletzungen?
Irgendwann, wenn ich Zeit habe, dann zähle ich auf dich, Tom.
Ja, okay.
Wenn ich finden was.
Und weil wir gleich näher auf Saucony zu sprechen kommen, gibt es ein Projekt bei euch, bei dir, was du vielleicht mitbegleitet hast, wo du sagst, ja, das lief richtig gut, da bin ich einfach stolz drauf?
Ich glaube, was am meisten Hype ausgelöst hat oder was am meisten sichtbar war und auch einfach mein Produkt komplett ist und war. Jetzt hoffe ich, dass ich es gesehen habe, ansonsten habe ich echt einen Fehler gemacht. War letztes Jahr September, 21. September, haben wir global 100 Athleten zusammengebracht. In einer schönen Stadt Essen, in Deutschland, weil das ja dann doch schon eine Weltmetropole ist, und haben da einen 10-Kilometer-Lauf veranstaltet. Für alle unsere Athleten, haben es weltweit gestreamt und haben den Endorphin Pro Plus gelauncht. Und das war so mein erstes globales Projekt bei Saucony, was ich mit begleiten konnte und durfte, und weil es in Europa war, beziehungsweise in Essen, dann auch hauptsächlich veranstalten konnte. Rückblickend war das echt ein Riesending. Da fragt man sich, wie hat man das alles gewuppt? Klein Team. Wenn es etwas gibt, dann sowas. Die großen Events. Letztes Jahr hatten wir, während der Paris Fashion Week, haben wir unseren Endorphin Pro Speed, Pro und Endorphin Speed gelauncht. Vielleicht gesehen, das war House of Speed und alles war pink bei Saucony. War auch ein Projekt von mir, was ich mit begleitet habe, beziehungsweise verantwortet. Das sind so die kleinen Höhepunkte im Jahr, die man, glaube ich, dann doch rauspickt.
Also die Veranstaltung Essen, der Zieleinlauf sah auf jeden Fall im Dunkeln sehr cool aus. Also könnt ihr gerne mal googeln, alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Es sieht sehr stark aus. Ist übrigens auch sehr spannend, wie stark so eine Schuhmarke wie Saucony beispielsweise auch in der Fashion-Welt unterwegs ist, weil du gerade von der was Paris Fashion Week gesprochen hast, ne? Kurze Zwischenfrage, bevor ich dann gleich auf die letzte unserer vier Einstiegsfragen komme. Seid ihr da sehr stark mit verbunden, also mit der Modewelt per se, oder ist es dann doch eher der sportliche Bereich, bei dem ihr euch eher zu Hause findet oder zu Hause seht vielleicht auch?
Ist aktuell absolut beides, also wird auch immer beides bleiben. Aber der Ursprung ist komplett in Performance. Also wenn man ein bisschen zurückguckt, war der Laufboom. 80er Jahre ging es so richtig los, 80er, 90er. Uns gibt es schon länger, aber in den Jahren sind auch wir herausgestochen mit neuen Innovationen. Alles Laufschuhe und die Laufschuhe von damals, 80er, 90er, 2000er, das sind halt heute die Sneaker, die wir vertreiben. Die Geschichte haben auch andere Brands, keine Frage. Aber das ist die Historie von Sneakern, wenn es um Laufsilhouetten geht. Deshalb sind wir im Fashion verankert mit unserem Originals Lifestyle-Bereich. Wir sind aber mehr auf dem Tech-Fokus definitiv, wenn es um Innovation geht und sowas, im Performance-Bereich angesiedelt. Aber es vermixt sich ja auch komplett einfach. Ne? Wir reden vom Lifestyle-Runner. Gibt einmal den Läufer, wie ihr es wahrscheinlich seid, der Hardcore-Läufer, der nach einem neuen PB sucht und Co. Aber es gibt spätestens seit Corona, seit Covid, auch den Läufer, der einfach nur so laufen möchte und einen gewissen Lifestyle und danach sein Bierchen trinkt, seine Pizza isst und auf der Party auch ein bisschen länger bleibt. Den gibt es halt auch. Und der ist sehr stark angesiedelt im Fashion-Bereich einfach. Der geht woanders shoppen, der geht woanders einkaufen, der holt sich seine Infos woanders. Und da sind wir halt auch. Da sehen wir uns dann schon bei sowas wie der Paris Fashion Week oder auch in Italien bei der Pitti, also bei den entsprechenden Fashion-Shows.
Ich sag mal so, ich habe tatsächlich, als ich jetzt vor kurzem in New York war, öfter mal auch Leute gesehen, so einfach auf der Straße, die nicht gerade am Laufen waren, die so einen Carbon-Schuh als, ich glaube, Freizeitschuh als Sneaker anhatten. Also ich weiß zwar nicht, wie sinnvoll das ist und wie gut das ist, aber Tom, demnächst mit dem Endorphin Pro Elite war das doch einfach mal so, weiß ich nicht, durch die Stadt gehen.
Ja, wenn die Geschichte so weitergeht und man heute als Sneaker die Laufschuhe aus den 80ern, 90ern trägt, heißt es ja 2050 müssten eigentlich alle Leute dann mit den Carbon-Schuhen rumrennen, ja?
Bitte nicht.
Ich hoffe auch das nicht.
Der erste Schuh, den ich verkauft habe, früher, es geht schon in die Richtung, wer bin ich eigentlich? Ich habe auch im Handel gearbeitet, lange Zeit während meines Studiums. Der erste Schuh, den ich verkauft habe für Saucony, war der Triumph 4, Triumph 4. Und der wurde tatsächlich vor einem halben Jahr als Original neu gelauncht. Also ich bin so alt, dass die Schuhe, mit denen ich gelaufen bin, jetzt schon Original sind.
Wo siehst du dich eigentlich in 5 Jahren? Gibt es Projekte, von denen du vielleicht schon was erzählen kannst, die in nächster Zeit anstehen, vor allem langfristig die anstehen? Und welche Rolle spielst du da?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich arbeite bei einer Marke, die gefühlt immer noch auch im Aufbau ist. Also da ist noch so viel Potenzial dahinter, was Saucony angeht. Ich glaube, wir sind im Produkt gerade so gut wie noch nie. Wir müssen es nur im Marketing, das ist mein Job für Europa, das entsprechende auf die Straße, auf die Kette kriegen, dass uns alle kennen. Ich glaube, ein paar Folgen von euch habe ich ja schon gehört. Torben auch schon mal angerissen. Sind wir noch ein Underdog oder sowas? Sind wir eigentlich nicht. Wir haben unsere Nischen wie im Triathlon, wie auch beim Marathon und Co., wo man uns sieht, aber es ist eben der Einstieg steigt ins Laufen, der hat uns vielleicht nicht direkt auf dem Schirm. Und da geht man in den Handel. Der Handel erzählt einem dann, wer wir sind. Meine Idealvorstellung in 5 Jahren ist, dass alle Läufer, die einsteigen wollen, Saucony kennen, bevor sie in den Laden geht. Wenn wir das erreicht haben, ich glaube, dann haben wir einen Riesenschritt gemacht. Aktuell musst du in den Laden gehen, um vom Händler gesagt zu bekommen, hier, das ist ein guter Schuh, da steckt Innovation dahinter, dafür steht Saucony. Das würde ich gerne umdrehen. Ich arbeite jetzt auch schon ein paar Jahre dran, wir sind auf einem guten Weg, definitiv, also noch einiges zu tun.
Du bist nach dem Studium nach Stuttgart für Saucony erstmal gegangen. Was genau, nee, Entschuldigung, du hast in Stuttgart studiert, so rum war's.
Genau, habe Sport studiert und habe mich da dann auch so ein bisschen fokussiert auf Trainingslehre tatsächlich, auch wenn ich da jetzt aktuell gar nicht mehr bin. Und BWL, das waren so meine zwei Steckenpferde im Studium.
Und dann bist du in den Norden gegangen und hast für Saucony angefangen zu arbeiten. Was genau hast du dann dort, mit welcher Stelle hast du dort angefangen?
Der Anfang in der Industrie oder in der Laufschuhbranche war eigentlich schon in Stuttgart während des Studiums. Kann ich jedem empfehlen, der während des Studiums und weiß, er will danach in die Sportschuhbranche und Torben kennt's, arbeitet in der Laufschuhbranche, wenn ihr da irgendwie rein wollt. Das ist der beste Einstieg, wenn man in diese Branche irgendwie rein will. Wenn man schon weiß, viele wissen im Studium noch gar nicht, welche Richtung geht, so das Studium prägt einen erst, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn man schon weiß, ich will da irgendwie rein, dann gibt es so viele Möglichkeiten als Student, die Branche irgendwie zu unterstützen. Bei mir war es damals die Liebe tatsächlich zum Rennrad eigentlich. Da habe ich für eine Rennradmarke im Handel gearbeitet. Stand dann jeden Samstag im Einzelhandel, habe Räder verkauft, aber auch Laufschuhe, weil die auch Laufschuhe machen. Darüber bin ich da reingekommen. Irgendwann stand ich auf einer Messe dann auch für die Marke und habe eine von Saucony kennengelernt. Die Isabel, die ist mittlerweile Product Line Manager EMEA bei Saucony. Die hat mich dann damals da reingebracht, hat mich gefragt: Du, wir haben einen Job offen in Hamburg oder bei Hamburg. Hast du nicht Lust, für Saucony zu arbeiten? Ich habe gesagt: Ja, ich komme zufällig aus der Richtung, würde gerne nach dem Studium wieder zurück. Und bin dann eingestiegen, quasi straight vom Studium. War quasi am 31. des Monats zu Ende. Und am 1. saß ich dann bei meinen Eltern im Büro und habe die Karte, Landschaftskarte geöffnet und geguckt, wo so Händler von Saucony sind. Bin eingestiegen als so klassischer Tech-Rap, technischer Repräsentant. Ist, glaube ich, mal ein Titel, wo wenige wissen, was das wirklich ist. Wenn wir eine Stellenausschreibung machen, TechRap, dann kriegen wir immer viele IT-Bewerbungen. Unglaublich viele. TechRap ist verantwortlich, das ist nicht nur bei uns so, das ist eigentlich so eine gängige Bezeichnung in der Laufschuhindustrie, dafür sämtliche Produktinfos an den Endkonsumenten und an den Händler weiterzugeben. Also die machen Schulungen beim Händler, damit er immer weiß, was sind die neuesten Innovationen, welcher Läufer ist für den Schuh geeignet. Das heißt, die sind immer auf der Straße unterwegs, besuchen die Händler, damit die auf der Fläche, wo sie die Schuhe verkaufen, an die Kunden einfach den besten Service weitergeben können. Das ist quasi so der Ursprung für diesen technischen Repräsentanten. Nebenbei machen sie noch viele, viele, viele Events. Das heißt, wenn man auf den Triathlon-Expos unterwegs ist, Marathon-Expos, dann findet man eigentlich immer hauptverantwortlich die technischen Repräsentanten der Marken vor, die dann zusätzlich noch studentische Kräfte dabei haben, die einfach aushelfen. Aber das war dann auch so mein Ding, meine Verantwortung. Ich habe es für Norddeutschland und Polen gemacht. Polen war sehr interessant. Mein Englisch war bei Zero zu der Zeit. Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt, war aber eine sehr coole Zeit. Und Norddeutschland, das war so 2 Jahre war ich da. War sehr lehrreich, das erste Mal den Handel zu schnuppern und behind the scenes zu sehen, wie so ein Händler denkt, wie er tickt, was er braucht, wie man am besten kommuniziert. War eine sehr lehrreiche und sehr, sehr coole Zeit, muss ich sagen. Viel auf der Straße, viele Leute kennengelernt. Und von da aus bin ich dann direkt in den Vertrieb, also gar keine
klassische Marketing-Laufbahn und noch witziger Vertrieb nicht für unsere Performance-Schuhe, sondern für unsere Lifestyle-Schuhe. War eine Stelle offen, ich habe gesagt, ich will den nächsten Schritt machen, was kann ich tun? Und dann wurde mir angeboten, die Originals im Vertrieb zu übernehmen. Ein Riesengebiet, Deutschland, Österreich, Polen. Ich saß quasi 24/7 im Auto, bin durch die drei Länder gefahren, von Händler zu Händler und habe unsere Originals an den Mann gebracht. Damals war so der Anfang vom Sneaker-Trend. Ich meine, heutzutage trägst du ja dein Anzug und Sneaker dazu und Co., alles geht. Damals war es noch nicht ganz so, was fing so langsam an. Das heißt, es war für einen Vertriebler eine goldene Zeit, weil es ja gerade richtig losging. Das habe ich 5 Jahre gemacht, habe so aufgebaut, habe auch einen angestellt, denn damals das erste Mal Personalverantwortung gehabt. Und nach 5 Jahren, 5 Jahren Autofahren, das habe ich dann doch gemerkt, überall, im Rücken, in der Hüfte, am Bauchspeck, überall.
Ich dachte, du kommst vom Radfahren, hättest du mit dem Fahrrad herumfahren können.
Ja, das Problem ist, wenn du so, du musst dir das vorstellen, du hast so 3 Koffer voller Schuhe mit dir, mit dabei, weil du ja jeden Schuh zeigen können musst.
Lastenrad.
Da passt ein Fahrrad schlecht in den Kofferraum. Und wenn du es aufs Dach schraubst, dann fährst du nur 130 und dann bist du in Warschau.
Ja.
So, da habe ich dann gedacht, nee, es geht nicht. Dann suchst du so das Fitnessstudio im Hotel ab und zu mal auf. Aber so richtig geil ist das auch nicht. War schon auch aktiv zu der Zeit. Ich habe gemacht, was ich konnte. Aber nach 5 Jahren war wieder ein glücklicher Zufall eigentlich. Ich muss sagen, ich habe Vertrieb gemacht und Marketing auch so ein bisschen für Originals. Und nach 5 Jahren ist dann die Marketingmanagerin damals für Saucony in Deutschland in Elternzeit gegangen. Oder Mutterschutz, Elternzeit. Und dann wurde ich gefragt, willst du es nicht ein Jahr machen von München aus? Und ich habe gesagt, klar, ist nochmal was anderes, neue Erfahrung. Dann habe ich das Marketing übernommen. Ich glaube, es war auch die Zeit, wo ich dann Tauben kennengelernt habe.
Glaube ich auch, ja.
Das heißt, es ist auch schon 6-7 Jahre her.
Ja, ich glaube, ich wusste vorher schon von dir, dass du Originals machst. Ich war dann auch schon bei der Marke, als du noch wahrscheinlich das letzte Jahr Originals gemacht hast. Und dann haben wir uns aber kennengelernt, ja.
Ja, genau, das kann sein. Genau, habe ich Deutschland gemacht für 3,5 Jahre. Muss sagen, die Deutschlandstelle, Deutschland-Österreich war das Marketing. Deutsche Team-Marketing ist aktuell 5-köpfig. Es hat 4 von diesen technischen Repräsentanten und hat den Marketing-Manager drüber. Und die Person berichtet auch dann nach Europa an den Marketing-Director. Das heißt, ich war immer schon im engen Kontakt nach Europa. Und durch diese beiden Events, die ich hauptsächlich mit verantwortet habe, damals der Pro Plus Launch da in Essen und Co., dadurch hatte ich auch mal so einen Bezug zu unserem globalen Team, was ganz gut war, um dann vor 1,5 Jahren den nächsten Schritt zu machen in die EMEA Marketing Director Rolle. Dadurch, dass ich den Bezug durch diese Events schon hatte, kannten die mich und die wussten, was sie erwarten können, wenn ich das machen würde. Ich bin immer noch da, das heißt, die Erwartungen sind bisher gut erfüllt worden, denke ich.
Ja, wenn wir über Saucony sprechen, du hast gerade eben schon ja angerissen, wo du noch Probleme siehst oder Verbesserungsbedarf siehst. Tatsächlich würde ich dir auch zustimmen. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit Freunden, die nicht so wie wir amateurhaft, profimäßig in Anführungszeichen unterwegs sind und da irgendwie mit Trainingsplänen trainieren, also einfach Leute, die mal laufen gehen, einmal in der Woche, dann laufen die entweder ihren Brooks oder ihren Nike oder was weiß ich. Ich glaube, Saucony ist da wirklich nicht auf dem Schirm. Deshalb die Frage, wie seht ihr euch eigentlich als Schuhmarke? Also was ist so ein bisschen eure CI, eure Corporate Identity, mit was wollt ihr euch denn nach außen präsentieren? Was ist so die Kernbotschaft, die ihr für euch selbst gebt und dann auch gerne an die Leute weitertragen wollt?
Wir sind eine sehr technische, produktlastige Firma, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Marken, die vielleicht mehr auf die Marke an sich setzen, Brand Values und das transportieren, haben wir unseren Fokus, auch unseren Ursprung, immer schon Innovation gehabt. Als ich angefangen habe, das war wie gesagt, 2012, 2011, da ging es gerade los mit dem Thema Sprengung, dass man sich das erste Mal so richtig darüber Gedanken gemacht hat. Wir sind relativ nach vorne geprescht, waren die erste Marke, die bei allen Schuhen die Sprengung runtergenommen hat. Wir sind rausgegangen und gesagt, 12 mm und mehr gibt es bei uns gar nicht mehr. Wir machen das 048-Konzept, damit bin ich eingestiegen damals, was super spannend war, weil es echt eine neue Story war und man hat wie gesagt, technischer Repräsentant die Sprengung erklärt. Heutzutage, glaube ich, weiß fast jeder, der sich irgendwie mit Laufschuhen auseinandersetzt, was denn das Thema Sprengung bedeutet. Das haben wir nach vorne getragen. Wir haben das Thema Zweitschuhkonzept nach vorne getragen. Vorher war es immer, brauchst einen Schuh, mit dem läufst du. Wer mehr im Wettkampfbereich unterwegs ist, vielleicht noch ein Wettkampfschuh, klar. Aber das war es dann. Wir haben gesagt, wir haben nur noch Sprengung 0,48. 0 mm, 4 mm und 8 mm. Und haben da wirklich die Zeit auch geprägt. Und wenn man guckt, welche Marken aus dem Bereich noch Schuhe im Sortiment haben, es hat sich ja immer weiterentwickelt, haben wir, glaube ich, immer noch einen Dauerbrenner, eine Waffe einfach in unserem Sortiment mit dem Kinvara, der genau in der Zeit zum Beispiel entstanden ist. 4 mm Schuh, hat sich im Triathlon, glaube ich, unabdingbar gemacht. Wir haben etliche Awards damit gewonnen. Und das ist auch das, wo Saucony seinen Ursprung hat, Innovation. Und immer den nächsten Schritt idealerweise nach vorne zu gehen. So ein Schuh wird ewig lange entwickelt, gerade wenn man das Carbon-Thema anguckt und Co. Hat ja am Anfang dann doch eine andere Marke für sich besetzt. Sie sind früher damit rausgekommen. Aber man entwickelt so ein Endorphin Pro ganz am Anfang. Es sind halt 3, 4, 5 Jahre, die man da reinsteckt. Und wenn am Ende jemand 1, 2 Monate früher damit rauskommt, dann ist es echt ein Zielsprint, wenn man nur auf diese Launch-Dates guckt. Gucken wir nicht nur, weil wir wollen einen perfekten Schuh rausbringen und der soll auch dann perfekt funktionieren. Ich glaube, das haben wir auch gut geschafft. Aber das ist so das Credo, Product first, und da Innovation auf die Kette und auf die Straße und an den Fuß zu kriegen. Weshalb man bei uns auch immer, wenn man ins Marketing guckt, viele Produkte da sieht, und wir mit unseren High-End-Produkten nach vorne preschen wollen, um zu zeigen, Leute, das ist möglich. Wenn man über ein Endorphin Elite habt ihr ja auch schon gesprochen. Torben ist in Probe gelaufen. Gleich eine neue PP aufgestellt, habe ich gehört. Die Folge habe ich mir angehört.
Ja, sehr gut.
Funktioniert auch. Und genau da wollen wir halt auch wahrgenommen werden.
Nimm uns mal mit auf so eure grundlegende Strategie. Du hast gerade eben schon erzählt, ihr seid vor Ort da, also in den Laufgeschäften da, müsst auch vor Ort da sein, um den Laufläden, den Leuten, die halt dann eure Schuhe vertreiben, gerade in kleineren Städten, wo ihr vielleicht auch nicht eigene Läden habt, logischerweise, mit denen müsst ihr in Kontakt sein. Nimm uns mal mit in diese Makrostrategie. Also welche Rolle übernehmen eigentlich so überregionale Werbung? Welche Rolle spielen regionale Kampagnen und dann vielleicht auch so Special Events, wie das, was du gerade eben schon angesprochen hast, in Essen?
Erstmal ist es am wichtigsten, nah am Kunden zu sein, dem Gehör zu geben, das Feedback sich anzuhören. Und genau das ist eigentlich auch unsere Strategie. Neues Wort Community, was überall rumschwirrt. Genau darauf spielt es an. Wir wollen die Community aufbauen, beziehungsweise immer ein Teil der Community sein. Wird gerade auch intern viel diskutiert. Wie hat man es früher bezeichnet? Das gab es ja schon immer. Früher, wir sind 125 Jahre alt, aber wenn man es 80er, 90er Jahre anguckt, waren wir schon immer ein Teil der Laufkultur, Run-Culture. Wir haben große Marathons gewonnen, wir waren vorne mit dabei, den Markt besetzen gerade andere Marken, definitiv, also 80er, 90er, wir haben den Boston-Marathon gewonnen, den New York-Marathon 1994, Greg Welch hat Ironman Hawaii gewonnen mit unseren Schuhen. Das war aber damals auch die Laufkultur. Das war so die Run-Culture, es ging um PBs aufstellen, Marathon, großes Thema. Heutzutage würde ich sagen, gibt es nicht mehr eine Laufkultur, sondern mehrere. Es gibt einmal immer noch den, der wirklich competitive dabei ist und Marathon läuft, so quasi den Hardcore-Läufer im positiven Sinne, Hardcore-Triathleten. Aber es gibt halt auch denjenigen, der läuft, um für Socializing, für Networking, für eine geile Zeit haben, danach ein Bierchen trinken. Und aus meiner Perspektive kommt das halt immer mehr. Die ganzen Run-Clubs, die aufpoppen überall, sind ja genau darauf ausgerichtet. Das ist eine Mischung aus denjenigen, die Wettkämpfe machen, die sich aber auch während der Wettkämpfe schon feiern, was mega cool ist.
Mhm. Kraftrunners in Berlin.
Run Squad Cologne, ja. In München hier poppen die gerade auf, wie verrückt. Und diese Kultur, wenn man mal dabei war, ich gehe tatsächlich ab und zu hin und gucke mir nur den Start an, weil ich kann nicht laufen. Einmal guck mir nur diesen Spirit aufsaugen, das ist halt echt verdammt cool, weil das sind halt echt Lifestyle-Runner. Die
Manche laufen davon Marathon am Wochenende, aber es sind auch welche dabei, die einfach nur ein, zweimal die Woche laufen und wie gesagt, dann da ja einfach so ihre Community suchen. Und da müssen wir halt auch ansetzen. Da wir wollen mit Produktinnovation, ich glaube, da kriegen wir immer so denjenigen, der noch ein bisschen aus seinem Equipment rausholen möchte, den kriegen wir da immer. Der zweite Fokus ist aber in der Community sein, den Gehör schenken und nicht zu sagen, wir sind die Marke, wir diktieren, was man braucht, sondern einfach ein Teil von allen zu sein. Das ist, glaube ich, so die große Challenge, auch mal zu sagen, auch die Vergangenheit zu früher. Ich meine, die Werbung und Marketing hat sich komplett geändert. Früher sind die Marken rausgegangen und gesagt, das brauchst du. Das wird komplett gedreht. Ich glaube, jeder kann googeln, YouTube, Podcast hören und weiß dann, was er braucht. Wir müssen alle Läufer auf einer anderen Ebene abholen. Und ich glaube, das ist so eher die persönliche Ebene, die emotionale Ebene, dass man sich einfach mit der Marke identifizieren kann. Und daran dreht es sich, beziehungsweise wir sind da voll drin. Daran geht es immer mehr.
Im Prinzip hat sich ja auch schon gedreht. Also wenn wir uns Influencer-Marketing und Co. anschauen. Ja, tatsächlich ja. Weil du es auch gerade eben schon angesprochen hast, sportlicher Erfolg. Ich will jetzt nicht sagen versus Lifestyle Running, ich sag mal und Lifestyle Running. Was ist denn für euch als Marke eigentlich wichtig? Du hast gerade angesprochen, dass ihr jetzt gerade nicht die großen Siege besetzt im Marathonbereich beispielsweise. Da sind andere Marken gerade vorne. Wie balanciert ihr denn dieses Thema, ich sag mal, Reichweite haben oder und mehr sportlichen Erfolg haben im Marketing? Also was ist euch wichtig, gerade wenn wir jetzt mal über Influencer Marketing sprechen oder auch das Sponsoring von Profisportlerinnen und Sportlern?
Was ist wichtig und was ist auch, wir müssen uns ja vergleichen, ich habe gestern, also grundsätzlich ist uns alles wichtig. Wir würden natürlich gerne die großen Marathons gewinnen mit unseren Schulen. Wir würden aber auch gerne jeden Laufclub irgendwie übernehmen und da Mehrwert bieten, definitiv. Gestern, als ich im Flieger saß, habe ich einen Bericht gelesen, ich weiß gar nicht, welche Quelle das war, aufstrebende Marken wie es Hoka ist und On haben in den letzten 5 Jahren, das ist kein Zitat, ich bringe irgendwelche Zahlen jetzt mit Sicherheit durcheinander, aber gebe ein bisschen so eine Referenz, haben wohl in den letzten, da war es 5 bis 7 Jahren, so viel Marketingbudget ausgegeben wie Nike in 2 Wochen.
Na gut.
Krass. Das ist krass.
Ist ein bisschen was.
Ja, es ist halt, um das mal in Relation zu setzen, können größere Marken natürlich, und das sind ja die erste Startlinie besetzen bei großen Marathons, die sich einfach auch leisten können, diese Athleten zu unterstützen. Da kommen wir ja schon ins Athletensponsoring rein. Man muss immer gucken, wo setzt man den Fokus als Marke, welche Budgets sind da und wo können wir unsere Strategie, unsere Ziele am besten erreichen. Ist das Thema Athleten, ist das Thema Events oder ist das Thema Run-Culture, Run-Lauf-Club eher, also der Konsument, der vielleicht gar nicht bei Marathons ist. Große Marken, großes Budget heißt überall sein, kleines Budget, kleine Marke heißt wirklich die Nische suchen, was, wie gesagt, die beiden Marken, die ich angesprochen habe, sehr gut geschafft haben, definitiv. Und von da aus dann auch auszuweiten und sagen, die Nische besetzen wir und von da gehen wir breit. Wenn du eine große Marke bist, dann hast du eine breite Angriffsfläche, definitiv, wo du angreifen kannst.
Aber ich meine, das Budget bei jetzt so Marken wie Nike, Adidas oder so, um diese ganz großen Player zu nennen, wird ja sicherlich auch irgendwo ein Stück weit dadurch zustande kommen, dass halt nicht nur die im Laufsport unterwegs sind, sondern halt alle Sportarten oder fast alle Sportarten abdecken. Das führt natürlich dann auch dazu, dass du sicherlich, denke ich jetzt zumindest, von anderen Sportarten vielleicht, wo mehr allgemein mehr Budget auch drinsteckt, dann wiederum Geld auch umverteilen
Ja,
kannst in den
Querfinanzierung im Prinzip.
Laufbereich zum Beispiel, genau, Querfinanzierung, um dann da ja auch voranzukommen, nehme ich an, oder? Das hast du ja bei solchen reinen Laufschuh-Experten nicht wirklich.
Definitiv. Wir können ja gar nicht irgendwie Budgets shiften und sagen, wir nehmen es jetzt vom Fußball weg, stecken es in Laufen rein, weil wir da das Wachstumspotenzial für die Marke sehen oder auch andersrum. Können wir einfach nicht, weil wir reiner Laufschuh-Spezialist sind. Selbst wenn man Lifestyle anguckt, für mich ist es auch irgendwo eine Laufkultur, die dahinter steckt mit all den Sneakern. Wir können halt nicht shiften. Da gibt es zwei, drei Marken, die es einfach nicht können, die einfach reine Laufspezialisten sind und nichts anderes machen, hat Vor- und Nachteile. Deshalb können wir innovativ, glaube ich, fokussierter arbeiten, weil wir unser komplettes und komplette Power, alle Mitarbeiter fokussieren sich im Produkt darauf, das beste Produkt auch zu liefern. Und wir fokussieren uns im Marketing, das an den Mann zu bringen, beziehungsweise die Marke aufzubauen. andere shiften halt, wenn Fußball das große Thema ist, weil die WM ist in dem Jahr, dann gehe ich davon aus, ich habe für die Marken nicht gearbeitet, gehe ich davon aus, dass entsprechend da ein bisschen mehr Budget reinfließt, wenn aber die Olympischen Spiele kommen und es mehr Richtung Leichtathletik vielleicht der Fokus ist, dann wird halt vielleicht was rübergeschiftet zu Leichtathletik und so profitiert jede Sparte, sage ich mal, wahrscheinlich in unterschiedlichen Jahren. Bei uns ist es kompletter Fokus auf Running, 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 Running. Ja.
Wie wichtig ist denn eigentlich, wenn wir jetzt mal konkreter auf dieses Influencer-Marketing gucken, wie wichtig ist denn euch denn eigentlich sowas wie starke Präsenz in sozialen Medien? Also je mehr Einfluss oder je mehr Reichweite, desto besser. Wie schaut ihr da aber beispielsweise auch auf Profis, ja, die vielleicht gar keine Reichweite haben, aber eigentlich es verdient hätten, gesponsert zu werden, weil sie einfach sportliche Leistung bringen, aber einfach entweder, keine Ahnung, keinen Bock haben, auf Social Media zu sein oder wie auch immer es nicht machen. Also nochmal da nachgefragt, wie seht ihr dieses Verhältnis und wie geht ihr damit um?
Das ist so diese Romantik, ne? Und ich war auch, also ich war kein Profi. Ich war eher der in der Stadt vielleicht den Stadtlauf dann mal gewonnen hat, wenn nicht gerade der große Bruder mit am Start war. Und habe mich auch gefreut, wenn der Laufladen mir ein Jersey irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Da war ich super stolz. Und es ist so die, aus meiner Sicht heutzutage, die Romantik von früher. Jede Marke, beziehungsweise grundsätzlich für uns gesprochen, alles, was wir machen, hat halt irgendein Ziel. Klar, für einen Athleten ja genauso. Wenn ihr trainieren geht, habt ihr das Ziel, besser zu werden und das Ziel, neue PBs zu erreichen. Wenn wir irgendwas machen, sei es Influencer, Athleten, dann haben wir auch ein Ziel, dann haben wir einen Gedanken dahinter. Und es ist nun mal so, es ist ein kommerzieller Gedanke, definitiv. Wir wollen Reichweite generieren. Sobald wir mit Influencern, Athleten, und da muss man ja auch wieder unterscheiden, was sind Influencer, was sind Athleten. Mittlerweile kommt ja auch immer mehr Content Creator dazu, ist dann auch nicht wieder gleichzusetzen. Wer kann uns am besten helfen, dieses Ziel zu erreichen? Klar haben wir die Athleten, wie du angesprochen hast, die super schnell sind, aber keine Lust auf Social Media haben. Verstehe ich vollkommen. Es war vor Social Media deutlich einfacher, da den Sponsoring zu kriegen, weil da haben die Firmen auf die Zeiten geguckt. Da sagt, boah, der ist schnell und der hat vielleicht, ist ein Meinungsbildner in seiner, damals haben wir wahrscheinlich Community genannt, haben wir gesagt, in seinem Laufverein. Mhm. Und da guckt man drauf, welche Schuhe er läuft. Da hat er halt einen Sponsoring-Vertrag bekommen. Früher war es super viel unter dem Titel Local Hero, dass man gesagt hat, komm, man sucht sich kleinere Städte raus und nimmt da die besten Läufer und hat so quasi sein Local Hero-Programm. Das war aber echt vor Social Media. Dann ging es los, halt, dass es Athleten gibt, die richtig die Lust haben, weiß ich nicht, aber die präsent sind auf Social Media und da echt sich drauf fokussieren. Und das bietet halt einfach für eine Marke eine Plattform. Und da vermischt sich dann Athletentum und Influencer.
Es gibt ja nicht wenige Athleten, die sich jetzt nicht spezifisch da kritisch äußern zu Unternehmen, aber auch vor allem in politischer Seite sich da kritisch äußern und sagen, es kann ja eigentlich nicht sein, dass, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren, dass Leute, die das nicht die damit nicht ihr Leben finanzieren, mit dem Sport selbst jetzt nicht ihr Leben finanzieren und sich da nicht zwingendermaßen durch Jahre hinweg durchgekämpft haben, um irgendwo oben an der Spitze zu sein, dass die Leute am Ende mehr verdienen als jetzt, ja, als die wirklichen Profis, ja, die Zeiten laufen, die vorne mit dabei sind, die am Ende Vorbilder sind und vielleicht auch den Sport, wie du gerade gesagt hast, in ihrer lokalen Bubble oder in ihrem Verein nach vorne bringen. Wie siehst du das? Oder wie seht ihr das, besser gesagt?
Das Problem ist wirklich die Unterscheidung zwischen, ich verstehe es vollkommen, es ist schwierig, wir haben auch einige Athleten bei uns im Team. Ich verstehe den Grundgedanke. Am Ende, es geht bei jeder Marke so, werden wir an kommerziellen KPIs gemessen und wir brauchen halt diese Reichweiten. Und man muss da echt unterscheiden zwischen diesem Athletentum und Influencer. Und auch für jeden Athlet dann selbst. Was möchte er sein? Und wenn man das nicht sein möchte, diesen direkten Kontakt auch zu den Fans, ist es ja am Ende, über Social Media aufzubauen, was ja völlig in Ordnung ist, dann muss man sich überlegen, welchen anderen Mehrwert kann ich vielleicht der Marke bieten, damit die in mich investieren, weil am Ende ist es ja alles ein Give and Get. Aber selbst wenn wir shoppen gehen, dann geben wir Geld und kriegen einen Laufschuh dafür zurück. Wenn wir jemandem einen Laufschuh geben, dann brauchen wir irgendwas zurück, sei es Reichweite. Früher waren es schnelle Zeiten. Aber auch da spielte ja schon so ein bisschen der Gedanke Reichweite. Es war ein Meinungsbildner in diesem Laufclub. So,
Heutzutage kannst du
genau, nur dass damals wahrscheinlich dann Reichweite halt explizit auch mit sportlicher Leistung dann auch zusammenhing und das ist ja heute dann nicht per se mehr so.
Ja, deshalb musst du unterscheiden, was sind Athleten und was sind Influencer. Also ein Athlet, für mich sind Athleten welche, die wirklich vorne dabei sind, auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene und eigentlich schon im Profitum sind und damit ihr Leben findet, das sind für mich Athleten. Dann gibt es ja aber auch Influencer, die halb vorne dabei sind, sage ich mal, die ambitioniert sind, die aber einfach ihr Amateurleben, Dasein einfach viel breiter streuen und darüber reden auf allen Social-Media-Kanälen. Die sind halt nicht ganz vorne dabei, sind aber auch schon sehr gut, bringen aber eine Reichweite mit. So, jetzt hast du als Marke, hast denn die Entscheidung, nimmst du jemanden, klar, der ganz vorne ist, den aber am Ende an einem Tag alle sehen, wenn er halt den einen Tag gewinnt, was super ist, oder nimmst du denjenigen, der nicht ganz vorne ist, aber der erreicht 100.000 Leute jeden Tag. Und das ist die Entscheidung, die wir dann haben. Also in welche Richtung gehen wir? Klar, und dann gibt es Athleten, die beides miteinander kombinieren. Die sind ganz vorne und die erreichen jeden Tag tausende Leute. Ist der Best Case, auch der teuerste. Und dann, wenn du das schaffst, dann kannst du aber auch dein Leben damit finanzieren, weil du kannst dich vermarkten als Athlet und als Influencer. Best Case.
Und ich glaube, man muss da vielleicht auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, weil du hast ja vorhin selbst gesagt, man muss diese Laufwelt oder die Running Community auch so ein bisschen unterteilen in verschiedene Typen. Einmal vielleicht die Leute, die sehr performanceorientiert sind und einfach irgendwie Bock haben auf schnelle Zeiten und dann auf die Leute, die halt so ein bisschen, ja, eher den Sport so für sich als Ausgleich sehen oder einfach Spaß dran haben an der Bewegung, aber jetzt gar nicht aus sind auf irgendwelche Zeiten oder irgendwelche Wettkämpfe. Und ich glaube, da gibt es auch eine ganz große Unterscheidung, wie verschiedene Leute dann auch wieder aufmerksam vielleicht auf die Marke werden. Also ich glaube zum Beispiel performance-orientierte Leute, die schauen schon immer noch und denen ist wahrscheinlich immer noch viel wichtiger, was hat Athlet XY an und vielleicht ist das ein Schuh, den ich auch mal ausprobieren sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Lars Wiechert beim Ironman Hamburg, jetzt muss ich kurz nachfragen, der wird noch von euch unterstützt, richtig?
Ja.
Ja, genau, dann habe ich das richtig im Kopf, genau. Irgendwie 15. Athlet overall, glaube ich, 2. Age Grouper, also ein Amateursportler, der einfach unfassbare Leistung bringt, der mich zum Beispiel total fasziniert, was der für eine unfassbare Power neben seinem Vollzeitjob aufbringt, um solche Leistung zu erbringen, kommt natürlich auch aus dem Leistungssport. Aber das ist zum Beispiel für mich dann jemand, wo ich sage, oh geil, da schaue ich schon zweimal hin, was läuft denn der für Schuhe? Wohingegen vielleicht irgendeine Person, die mit diesem Extremsport oder diesem Extremwettkampfsport nichts zu tun hat, dann sich vielleicht viel mehr von Leuten aus dem Internet zum Beispiel inspirieren lassen. Was ziehen die denn so an? Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Und ich glaube, korrigiere mich, aber wahrscheinlich ist das dann auch wieder ein so dieser schmale Grat, das zu erwischen, dass man in beiden Sparten irgendwie Leute hat, die man da unterstützen kann, die dann auch wieder andere Leute inspirieren, oder?
Absolut. Lars Wiechert ist ein gutes Beispiel, weil er startet unter den Age-Groupern, war auf Hawaii, war in der Swift Academy letztes Jahr mit drin. Das heißt, er ist nicht die Leistung zu schwer, er ist halt ein unglaublich unfassbarer Athlet. War ja vorher Ruderer und Olympiateilnehmer und allem drum und dran. Dann zum Triathlon gewechselt, aber er bringt halt durch seinen Vollzeitjob auch entsprechend ein bisschen Reichweite mit. Also er arbeitet nebenbei, neben seinem Sport für ein bekanntes Triathlon-Magazin, was es natürlich dann wieder für eine Marke interessant macht, weil klar, er ist nicht ganz vorne, er ist nicht vor dem Frodo, er ist dahinter, aber er bringt halt Reichweite mit und er bringt auch eine Meinung mit und das wirklich fast täglich durch seine Arbeit. Ist dann wieder ein anderer Case, den würde ich jetzt nicht in die gar nicht mal unbedingt 100% zum Athletentum stecken, sondern den würde ich dazwischen stecken. Der ist Influencer im Triathlon-Bereich, auch gut vernetzt bei den Köpfen, die man im Triathlon aktuell so kennt und bietet einfach ein bisschen mehr als nur eine persönliche Bestzeit.
Ich sag mal so, der Zyniker in mir, der schreit natürlich jetzt, ja, scheiß Kapitalismus.
Weiß ich.
Ist sportlicher Erfolg eigentlich zweitrangig geworden und es ist eigentlich nur noch ein i-Tüpfelchen, zumindest mal für die Firmen. Ich glaube, was man hier auch nicht außer Acht lassen darf, ist natürlich, gerade wenn wir über Profisportler jetzt mal explizit sprechen, auch die politische Komponente und wie was oder auch nicht in Deutschland politisch gefördert wird. Und ich glaube, dass man kann jetzt nicht alles auf die Firmen abwälzen, weil ihr natürlich am Ende des Tages einen privatwirtschaftlichen Nutzen oder einen wirtschaftlichen Nutzen daraus zieht und ihr private Firmen seid und jetzt keine öffentlichen Institutionen. Also ich finde es eine wichtige Debatte, aber es ist nicht, also ihr seid da jetzt nicht die einzigen Player und Akteure in diesem Feld, die sich darüber Gedanken machen sollten. Ich glaube, da, gerade wenn wir über Profisport sprechen, sind da die Sportverbände bzw. politischen Verbände auf jeden Fall welche, die man mit ansprechen sollte. Haben wir übrigens auch noch gar keinen zu Gast gehabt, Tom. Sollten wir vielleicht tatsächlich
auch mal, auch mal ein gutes Thema. Auf jeden Fall.
Ich finde es immer schwierig, sich als Marke dann auch politisch zu äußern, ehrlich gesagt. Grundsätzlich in Deutschland Sportförderung, ich meine, muss einfach mehr stattfinden. Definitiv.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, glaube ich auch. Wenn wir jetzt mal auf die Athleten schauen, wen, vielleicht mal so einen kleinen Überblick, wen habt ihr denn so im Repertoire? Also wenn ihr mal auf die Profis schaut, aber vielleicht auch spannende Amateure, wo ihr sagt, das hat bisher richtig gut funktioniert.
Also für Deutschland gesprochen, wir haben gerade den Lars Wiechert, den haben, glaube ich, seit 2-3 Jahren, als er seinen ersten Triathlon, ich glaube, Hamburg hat er gewonnen, als es nur für Age-Grupper war.
Bei seinem Debüt direkt, ja.
Aber ein Duathlon zu der Zeit, soweit ich weiß, der erste.
Das kann sein, ich weiß nur, dass es in dem Jahr so extrem geregnet hatte. Aber sicher, dass es ein Duathlon war?
Ich glaube, wir sind der Lauf, ja, ich glaube schon.
Das okay.
Ist ja, okay. Ich glaube, es war der erste Hamburger, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Sind wir danach relativ, auch witzigerweise, da wieder der Appell, wer in die Branche rein möchte, er wurde uns empfohlen von einem ehemaligen studentischen Mitarbeiter, der ihn trainiert. Und der hat mir dann geschrieben, Flo, ich habe hier echt eine Waffe in der Hinterhand, der wird was können im Age-Grouper-Bereich. Habt ihr nicht Bock, ihn zu unterstützen? Aber telefoniert, uns angeguckt. Dann eben auch gesehen, welche Reichweiten er mitbringen kann, aber auch welche Leistung er vollbringt. Ich meine, der hat 2 Kinder, der trainiert noch extrem, der ist dann vorne mit dabei, hat sich Hawaii qualifiziert, allem drum und dran. Das heißt, der Lars ist in Deutschland gerade groß. Wir haben eine Nachwuchssportlerin drin aus dem Triathlon-Bereich, das ist die Katharina Möller, die daran schnuppert, in die erste Kategorie mit hochzusteigen. Also die ist für Deutschland unterwegs, wohnt in Freiburg, die haben wir auch schon seit 3-4 Jahren dabei, die wir immer unterstützen. Kommt aus dem Ursprung, dass wir damals Sponsor der DTU auch waren. Das heißt, wir haben uns da im Triathlon-Bereich groß engagiert für Deutschland. Wenn man global schaut, haben wir viele Athleten, die in den USA sitzen. Das heißt, gerade aktuell, vielleicht wenn man im Trail-Bereich guckt, bekannt ist die Grayson Murphy, die in Innsbruck gerade Weltmeisterin geworden ist im Trailrunning. Wir haben den Jared Ward, der Olympiateilnehmer war zumindest aus Amerika. Das sind so unsere Flaggschiffe, die wir aktuell drin haben.
Übrigens, deutscher Markt, wie wichtig ist eigentlich der deutsche Markt für euch? Ist das, ich meine, ihr seid ja ein US-amerikanisches Unternehmen, Schande über mein Haupt. Ich dachte übrigens aufgrund des Namens, dass ihr aus Japan kommt, warum auch immer, bis vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob es vielen anderen so geht. Ich weiß es nicht. Der Name erinnert mich jetzt nicht an so einen typischen amerikanischen Konzern. Trotzdem, wie wichtig ist denn eigentlich so im Vergleich mal zu anderen Ländern der deutsche Markt? Weil, was ich gerade eben auch spannend fand, du hast so ein bisschen vor 20, 30 Minuten über die Personenanzahl gesprochen, die bei dir im Team arbeiten. Und das hörte sich jetzt gar nicht mal noch so unfassbar vielen Leuten an, die da zu Werke sind. Ich habe jetzt nur im Kopf 5, 6, 7 Leute, Pi mal Daumen, bitte korrigier mich, die bei dir da jetzt spezifisch im Team sind. In Bezug darauf, wie wichtig ist denn der deutsche Markt?
Einer der wichtigsten Märkte, ich meine, wir sind eines der größten, wenn nicht das größte Land in Europa, wo viele Menschen sind. Das ist leider wieder kommerziell, kann auch viel konsumiert werden und viele Schuhe verkauft werden. Entsprechend ist der deutsche Markt super wichtig, aber auch von der Laufkultur ist Deutschland einfach super wichtig. Wenn man aufs Team kommt, wir sind ein Laufspezialist und wir sind eine kleine Familie. Jeder kennt jeden. Ich glaube, Torben kennt wirklich jeden bei Saucony, wenn man so sagen darf, zumindest in Deutschland.
Ich glaube auch.
Wir sind aktuell, wie gesagt, also im Marketing, und da sprechen wir für komplett Europa, das heißt, ich habe aktuell, 9 Länder, die wir direkt betreuen und dann alle Länder, wo Distributeure sitzen, das heißt, die haben die Rechte für Vertrieb und Marketing. Aber nur unsere eigenen Länder sind wir aktuell insgesamt knappe 25 Leute. Das heißt, in Deutschland haben wir einen Marketingmanager sitzen, der hat 4 Tech Reps, das ist Deutschland, Österreich aber schon. Das heißt, 5 Leute, 4 auf der Straße und einer im Büro.
nur für Deutschland. Und entsprechend ist auch aufgebaut in anderen Ländern. Wir sind meistens ein Team von 2, 3 Personen. Heißt auch, um das einzuordnen, wenn wir Athleten sprechen oder Influencer. Wir bei Saucony haben keine Abteilung für Social Media, Influencer, Athleten. Während klar andere größere Marken komplette Abteilung haben für Sports Marketing, für Event Sponsoring, für Athleten Sponsoring. Haben wir so nicht. Was es bei uns aber auch super familiär einfach macht, weil jeder jeden kennt. Man hat eine Ansprechperson für einfach alles, wodurch wir es schaffen, bin ich von überzeugt, einfach eine engere Verbindung zu allen, die wir irgendwie unterstützen, herzustellen, weil wir einfach einen engeren Draht und auch mehr Leidenschaft vielleicht dahinter stecken. Weil es immer, sobald wir was anfassen, ist es halt ein Herzensprojekt, was wir auch irgendwie intern, aber auch extern präsentieren wollen.
Weil wir uns so langsam aber sicher zum Ende des Podcasts hinbewegen, ich weiß, dass du wahrscheinlich nicht so viel verraten darfst, was so in der Pipeline steckt an zukünftigen Projekten oder was Spannendes auf uns zukommen könnte. Ich meine, ihr befindet euch natürlich im Wettbewerb mit vielen anderen Marken. Trotzdem, ich versuch's mal. Was kannst du uns denn verraten? Worauf können sich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen freuen? Auf vielleicht neue Produkte oder Sachen, wo du sagst, ja, da kommt was, wartet noch ein bisschen. Gibt's irgendein kleines Schmankerl, wo du sagen kannst, das könnte man, da kannst du schon mal drauf hinteasen? Oder sind deine Lippen, versiegelt?
Nee. super heiß und tatsächlich wird auch, ihr müsst schnell mit dem Podcast raus mit der Folge, wird morgen oder übermorgen bekannt gegeben, beziehungsweise das erste Mal irgendwo gezeigt. Wir bringen am 1.8. einen neuen Kinvara in den Handel. Und hinter dem Kinvara steckt der Gedanke, Carbonplatten-Schuhe für jedermann bereitstellen zu können. Das heißt, derjenige, der vielleicht jetzt nicht den End of the Pro braucht oder Carbon-Schuh braucht für einen Wettkampf oder auch den einfach mal im Alltag laufen möchte, für den ist Carbon auch etwas. Halt ein anderer Aufbau vom Schuh. Das heißt, wir werden den Kinvara Pro launchen. Am 1.8. kommt er in den Handel. Wir betiteln ihn als der erste Carbon-Schuh für den Everyday Runner. Das heißt, wenn man dieses Gefühl von mehr Reaktivität und Co. erleben möchte, auch im Alltag, beziehungsweise beim Everyday Run, dann haben wir zukünftig mit dem Kinvara Pro, und wenn man im Markt reinguckt, eine der ersten Schuhe, die das wirklich darstellen können. Das heißt, Kinvara Pro, 1.8. Wenn man ein bisschen in die Details schaut, Torben, hast du ihn gesehen? Wahrscheinlich schon.
Ich hab ihn schon gesehen, ja.
Genau, die Carbonplatte ist ein bisschen nicht unbedingt anders angeordnet, aber die ist ein bisschen kürzer, die ist noch eine Dreiviertel-Carbonplatte, damit man derjenige, der auf der Ferse dann eher aufkommt, ein bisschen mehr Komfort hat. Das heißt, die Carbonplatte ist ein bisschen kürzer, dafür aber für, ja, ich sag mal, jeden dynamischen Läufer, der dieses Carbonplattengefühl im Alltag auch erleben möchte, das ist der Kinvara Pro. Ich freue mich mega auf den. Auch wenn ich nicht laufen kann, ich freue mich mega auf den.
Der Kinvara ist ja auch so aus seiner Vergangenheit der Triathlon-Schuh. Ich bin mal gespannt, ob wir den nächstes Jahr auf sehr, sehr vielen Triathlon-Veranstaltungen auch im Einsatz sehen. Ich habe ihn gesehen. Er hat optisch auf jeden Fall nicht mehr so viel vom alten Kinvara. Das muss man auch sagen. Was ja aber irgendwo aus, ich sag mal, technischen Gründen auch irgendwie Sinn macht, weil einen alten Kinvara vom Aufbau mit einer Carbonplatte, das hätte halt einfach nicht funktioniert. Aber ich bin auch mega gespannt auf den Schuh.
Aber das ist es ja. Der sieht anders, definitiv ein anderer Schuh als der herkömmliche, normale, bisherige Kinvara. Kinvara 1 2010 hat echt den Laufschuhmarkt ein bisschen revolutioniert, weil eben Sprengung reinkam und 4 mm Sprengung nur noch. Es ist auch entsprechend eine Bürde für den Schuh, dann Kinvara genannt zu werden. Also man kann viel von dem erwarten, weil wir ihm wieder den Namen gegeben haben, weil wir da komplett hinterstecken. Wir würden ihm nicht den Namen Kinvara geben, wenn wir nicht wüssten, der funktioniert definitiv. Ansonsten würden wir nämlich den Namen kaputt machen. Der funktioniert definitiv und ich glaube, es wird eine Waffe sein für jeden, der bisher den Kinvara schon geliebt hat, aber einfach noch on top oder stattdessen das Carbonplattengefühl, Reaktivität mit reinhaben möchte.
Ja, schauen wir mal. Was er dann taugt. Vielleicht sprechen wir im Podcast drüber, aber dann auch, wenn er doch nicht taugt oder wenn er doch an den ein oder anderen Stellen zwickt, da kann man auch drüber sprechen. Hilft ja euch auch am Ende, oder? Also auch so Feedback aus der Community selbst oder von Leuten, die denen ihr auf Insta folgt oder die darüber sprechen auf YouTube. Habt ihr eigentlich sowas auf dem Schirm? Also so Reviews auf YouTube beispielsweise von Laufschuhen?
100%, aber auch jede Nachricht, die bei Instagram an uns geschickt wird, an Saucony-EU, das ist der Europa-Kanal, die wird wirklich gelesen. Wie gesagt, wir sind ein kleines Team, da sitzt einer hinter, das ist der Dan, der liest sich jede Nachricht durch, beantwortet jede Nachricht und nimmt auch das Feedback auf und gibt es weiter, wie gesagt, kleines Team an die Isa dann im Produkt. Und wenn wir sehen, vielleicht nicht jeder Einzelne, aber wenn wir sehen, boah, es kommt vermehrt, dass das und das zwickt, kann ja vorkommen, dann geht das direkt weiter ans Produkt. Also jede Stimme, die vom Endkonsumenten, vom Läufer an uns geht über Instagram, wird auch wirklich gelesen und dann auch wirklich ernst genommen. Super wichtig.
Ja, spannend. Also wir sind gespannt auf den Schuh und wie es weitergeht. Flo, dir vielen lieben Dank für die Einblicke in die Welt des Marketings und von Saucony. Ich hoffe, ihr da draußen konntet euch jetzt mal ein besseres Bild machen, was so da hinten dran steckt, gerade was dieses ganze Marketing, Influencer-Marketing betrifft. Und wenn der Schuh rauskommt, vielleicht testet ihr ihn. Lasst Flo mal eine Mail da, Dan eine Mail da, der sich das dann durchliest. Vielen Dank dir. Danke dir für deine Zeit und viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Vor allem auch sportlich. Und dass es bei dir verletzungstechnisch dann bald wieder besser wird und du deine eigenen, also nicht deine eigenen, eure eigenen Laufschuhe dann wieder tragen kannst und dann noch selbst darüber berichten kannst, ob der neue Schuh dir denn taugt oder auch nicht.
Irgendwann zähle ich auf Torben, dass der mich wieder fit macht, sobald die Zeit da ist. Dann berichte ich.
Ich bin gespannt, ich warte jeden Tag auf deinen Anruf, Flo.
Ja, wenn die Tochter einen Tick größer ist, dass ich mehr Zeit habe, dann...
Dann gehen wir das Thema Marathon an.
Und Tour Transalp.
Ich wollte gerade sagen, das Thema Tour Transalp, damit lasse ich dich auch nicht los. Ich will da irgendwann mitfahren.
Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, dass ich gehostet habe.
Vielen Dank, Flo, für deine Zeit.
Ja, soweit zu den Eindrücken, soweit zum Influencertum, Marketing. Ich finde, da war sehr viel mit dabei. Ich habe viel gelernt. Auch nochmal, das wirklich von, man denkt sich ja vieles über Marken und wie Marken denken über so Marketing, Strategien, Kampagnen, aber vieles dann nochmal genauer erklärt zu bekommen, manches bestätigt zu bekommen, sehr spannend.
Ja, ich glaube auch gerade dieser Aspekt Sportsponsoring in diesem Ursprungsgedanken, Athletensponsoring, Top-Athletensponsoring und eben dieser Blase Influencer-Sponsoring ist, glaube ich, ein echt super, super schwieriges Thema. Ich habe da natürlich auch meine eigene Meinung zu. Sicherlich hat auch jeder, der bei diesen Herstellern arbeitet und dann irgendwie sich selbst vielleicht ambitioniert im Sport auffällt, da auch seine eigene Meinung zu. Ich glaube, es ist wirklich nicht leicht, kein leichtes Thema. Deshalb fand ich es auch gut, dass du das Thema angesprochen hast. Ich finde immer, die Kombination irgendwie aus beiden macht es. Natürlich muss irgendwie eine Marke auch schauen, dass sie eine gute Reichweite erzielt. Und das ist ja kein Geheimnis, dass das halt heutzutage vorwiegend über soziale Medien halt funktioniert. Ich finde es aber auch total wichtig. Und da wünsche ich mir auch unabhängig vom Hersteller, dass alle Hersteller das weiterhin stark auch machen, dass auch Top-Athleten, Profi-Athleten gesponsert werden, sei es mit finanziellen Mitteln, sei es aber auch allein über Materialien, weil ich weiß, dass allein das vielen, vielen Sportlern, sei es im Profisport, sei es im Amateursport, auf jeden Fall immer weiterhilft. Auch mir hat es in der Vergangenheit auf jeden Fall weitergeholfen, wenn ich mal irgendwas an Material zur Verfügung gestellt bekommen habe, was ich mir vielleicht als Student auch nicht leisten konnte. Deshalb wünsche ich mir auf jeden Fall, dass alle Marken nicht komplett aus diesem Leistungssport rausgehen, sondern irgendwo einen guten Mix hinbekommen.
Ja, und wie gesagt, ich habe es in der Folge ja schon erwähnt, also die Hersteller, die privaten Konzerne sind natürlich da ein Aspekt innerhalb dieses gesamten Konstrukts, aber es gibt andere Länder, in welchen dann auch von politischer Seite es auch mehr gewollt ist, Spitzensportler zu unterstützen. In Deutschland ist ja auch teilweise bewusst dieses Thema ja etwas anders gewählt, dass Spitzensportler ja eigentlich auch mit darauf angewiesen sind, auch einen Job noch nebenher zu haben. Richard Ringer, sehr gutes Beispiel, den wir in, ich weiß gar nicht, Folge 12, 13 hatten, den Europameister im Marathon, der ja nebenher noch sein, was hat er gesagt, 30-Stunden-Job noch hat, mit dem er das macht.
Genau.
Das macht er, glaube ich, ja nicht nur aus kapitalistischen Gründen, also weil er nicht genug Geld mit dem Laufen verdient, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ohne es genau zu wissen, dass er das tut. Ich glaube, soweit ich ihn verstanden habe, macht er das aber auch, um runterzukommen, weil das ist auch so ein bisschen sein Ausgleich ist tatsächlich.
Ja, und noch ein anderer Aspekt, den ich auch sehr spannend fand in der Folge oder vielleicht auch so ein bisschen weiterführend nochmal ansprechen wollte. Jetzt hatte Flo ja auch gesprochen von, dass es unterschiedliche Lauftypen gibt, ja, eher so diese Performance-orientierten, aber spätestens seit Corona, ich würde sogar sagen, es gab es auch schon vorher, so einfach so Gesundheitsläufer oder Spaßläufer, die jetzt nicht auf so Zeiten oder irgendwelche Wettkämpfer aus sind. Und was ich immer ganz spannend finde bei den unterschiedlichen Herstellern, und ich würde sagen, das hatte Saucony schon immer ein bisschen, aber spätestens seit dieser Carbon-Schuh-Revolution nochmal ganz extrem, dann auch diese klare Abgrenzung von High-End- Performance-Laufschuhen für absolut schnelle Läufer, die auch sehr gut funktionieren. Ich meine, ich habe vom Endorphin Elite, du läufst auch Endorphin Pro, haben wir selbst beide schon gespürt, was die Schuhe so können. Aber dann eben auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch eine ganz große Palette zu haben an Laufschuhen, die eben dann auch nicht diese High-Performance-Leute, wofür Saucony wahrscheinlich viel mehr steht als für diesen breiten Markt, trotzdem auch eine gute Palette an Schuhen zu haben für den breiten Markt. Und das machen auch andere Laufschuhhersteller meiner Meinung nach sehr gut. Aber
vielleicht
da
sogar
bin
besser,
ich, das ist meine, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber das ist meine persönliche Meinung, das ist an der Stelle ganz klar gesagt. Ich finde, es gibt auch ein, zwei Hersteller, die das überhaupt nicht gut hinbekommen, die vielleicht super krasse Performance-Schuhe haben, aber im breiten Markt nicht gut funktionieren.
Ja, und damit lassen wir es dann aber sein. Ihr könnt euch ja gerne, ich finde ja, solche Folgen sind auch immer ganz gut dafür da, sich auch dann gerne mal so ein eigenes Bild über die Marke zu machen, über die Aussagen zu machen, über das Bild zu machen. Ihr könnt ja auch komplett anderer Meinung sein, was das Influencer-Marketing betrifft, ne? Also da kann man ja auch sagen, nö, finde ich aber grundlegend nicht gut. Oder andersrum auch, ja, sorry, es gehört ja einfach dazu, dass Sportlerinnen und Sportler einfach auch sich mit vermarkten müssen, sollten. Vielleicht habt ihr der Meinung zu, wir stellen euch dazu die Option bei Spotify, könnt ihr kommentieren und uns eure Meinung dazu abgeben oder auch gerne auch per Instagram DM.
Jetzt möchte ich aber doch noch einen kurzen Aspekt dazu sagen. Am Ende muss man aber auch ja wieder sagen, wir alle, die zumindest irgendwie auf Social Media und solche Medien Bock haben, profitieren ja auch von dieser Entwicklung. Ich meine, wenn du jetzt, ja der Sport auch, aber wenn du jetzt auch sagst, okay, ich finde Profiathlet XY cool, der wird aber eigentlich nur gesponsert, wenn er auch irgendwie auf Social Media ein bisschen Einblicke zeigt und so, profitieren wir als Konsumenten des Sports ja auch wieder davon, weil wir viel, viel mehr noch von vielleicht unseren Idolen, von unseren Vorbildern mitbekommen, was ja dann auch wieder so die Allgemeinheit motiviert und auch alle davon profitieren können. Also so gesehen, gibt es da vielleicht auch, ich verstehe auch die Sportler, die sagen, ich will mich auf meinen Sport konzentrieren und habe keinen Bock auf Social Media, aber ich glaube trotzdem, dass diese Entwicklung auch eine ist, von der wir in der breiten Masse auch viel profitieren können, weil wir einfach auch vielleicht mehr unterhalten werden über diesen Weg.
Jetzt müssen wir noch als nächstes nochmal mit einem Profisportler sprechen, jemand, der vielleicht auch gar keinen Bock darauf hat und der das auch sehr kritisch sieht, und dann haben wir das Bild hoffentlich rund. Das machen wir dann in einer der kommenden Ausgaben, suchen wir uns mal jemand raus, der da auch Erfahrung hat und vielleicht kritisch gegenübersteht. So.
Finde ich gut.
Dabei lassen wir es sein. Danke euch fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf Spotify oder auch sonst so, wenn ihr dann mögt. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich sehr. Oder wir sehen es, wir haben schon wirklich viele Follower gesammelt in den letzten Monaten. Vielen Dank dafür. Aber tatsächlich hören uns mehr Leute zu, als dass sie uns followen. Das heißt, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Das heißt, wenn ihr noch nicht den Follow-Button gedrückt habt, zieht das doch vielleicht gerne in Erwägung. Und damit sage ich tschüss und bis nächste Woche und bis dann.
Ciao.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.